Die Geschwister, die regelmäßig in der Erbauungsstunde sind, wir haben uns ja die letzten Wochen mit einem Propheten besonders intensiv auseinandergesetzt. Wisst ihr, wer das war? Hosea. Genau. Und in diesem Hosea, da geht es ja auch um das Verhältnis, eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und das ist unglaublich, mit welch einer Liebe Gott sich immer wieder dem Volk Israel zugewandt hat. Und da sind ja unglaubliche Dinge da drin, in diesen Propheten, die man ja kaum glauben könnte, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Allein schon den Auftrag, den Hosea bekommt, das ist schon unglaublich. Und deswegen habe ich ein Thema gewählt, das uns allen was angeht, auch wenn wir vielleicht schon längere Zeit verheiratet sind. Es geht darum, das Thema eine biblische Ehe. Eine biblische Ehe. Wisst ihr, was ich glaube, je älter ich werde? Eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Eheleuten. Ich sag euch eins, du kannst hier als Mann und Frau eine ganz fromme Miene machen. Wenn du zu Hause in den vier Wänden, wenn dich keiner sieht, nicht eine Ehe führst nach dem Willen des Herrn, dann wirst du den ganzen Ballast und die ganze Schuld deines Lebens immer mit hier reintragen. Und ich bin der Meinung, das Thema müssten wir viel öfters predigen. Es ist so, dass die Bibel sagt, in Epheser 5 nimmt Paulus das Beispiel der Ehe und sagt, die Ehe ist eigentlich ein Modell. Der Mann symbolisiert Jesus und die Frau soll die Gemeinde repräsentieren. Das heißt, in jeder Ehe will Gott ein Minimodell zeigen, wer Jesus ist und die Gemeinde. Und spätestens bei diesem Gleichnis, dass wir als Männer Jesus verkörpern sollen, sollten wir als Männer eigentlich von unseren Knien nicht mehr hochkommen, oder? Und ihr Frauen, ihr sollt die Gemeinde repräsentieren. Ich glaube, ihr kommt auch nicht von den Knien hoch. Und wir brauchen da wirklich große Gnade. Ich gebe euch heute einige Gedanken, die ich aus einem Buch mitbekommen habe, ein Buch von Geschwister Scheunemanns, das heißt ein Leben lang Glück und Geborgenheit. Das ist ein sehr gutes Buch über Ehe. Ein sehr altes Buch, aber hochaktuell. Ich möchte uns einen Bibelvers lesen, 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Um diese beiden Bibelverse geht es heute. Das erste. Ehe meint das nach jeweils geltenden Brauch und Recht zustande gekommene feste Verhältnis von Mann und Frau. Ehe ist nicht ein Einfall des Menschen. Also nicht Adam hat damals gesagt, ja, ich hole mir jetzt mal eine Frau. Gott war aktiv. Ehe ist auch nicht eine Erfindung der Gesellschaft, sondern Ehe ist ein Geschenk und ein Entwurf Gottes. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn du eine Ehe führen möchtest, die Gott gefällt, dann musst du wissen, wie Gott sich eine Ehe vorstellt. Und das finden wir in der Schrift. Und Gott vergleicht seine Beziehung mit Israel als eine Ehe. Und es ist unglaublich in Jeremia 3, Vers 18 und in Malachi. In Malachi sagt Gott zum Beispiel, dass er Scheidung hasst. Und wie viele Ehen gehen kaputt? Wir leben in einer Welt, auch unter den Christen. Ich spreche jetzt nicht von der Welt, von Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich spreche von Christen. Immer mehr gläubige Menschen lassen sich scheiden. Und das ist leider Mode geworden. Gott hasst die Scheidung. Das ist das biblische Urteil. Und Gott muss von sich sagen, meine Frau ist mir untreu geworden. Das heißt, Gott weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Ehe zerbricht. Gott muss in Jeremia 3 das beklagen. Mein Volk Israel hat mir die Treue gebrochen. Und deswegen versteht Gott dich, wenn du Eheprobleme hast. Und wir müssen lernen, ganz offen, neu darüber nachzudenken, wie Gott sich das vorstellt. Folgende Frage ist deswegen so wichtig. Wenn Gott wirklich derjenige ist, der die Ehe ins Leben gerufen hat, dann müssen wir uns die Frage stellen, Gott, wie hast du die Ehe gemeint für mich und für den Menschen? Und da sagt Gott einiges zu. In diesem 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Verlassen, das ist der öffentliche Bereich. Das sind drei Dinge, die wichtig sind. Der öffentliche Bereich, das Verlassen, der Frau anhängen, das zweite ein Fleisch sein, das dritte. Dieses Verlassen ist der öffentliche Bereich. Was heißt das eigentlich? Ehe ist nicht nur eine leibliche und seelische Verbindung, sondern zuallererst eine geistliche. Das ist wichtig. Eine geistliche Verbindung, und deswegen brauchen gerade wir in der Ehe geistliche Nahrung. Wisst ihr? Ehe ist eine geistliche Gemeinschaft. In Matthäus 7, Abvers 24, da sagt der Herr Jesus Folgendes. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Wisst ihr, in jeder Ehe gibt es Regen und Stürme und Winde. Und dann zeigt sich, auf was du baust. Auf den Felsen zu bauen bedeutet, eine Ehe zu haben, auf Jesus Christus gegründet. Und auf Sand gebaut ist, du machst dein Ding. Und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ein ganz wichtiger Schlüssel einer gelingenden Ehe ist, auf den Felsen zu bauen. Eheleute sind Menschen, die gemeinsam auf diesen Felsen bauen. Und auf diesen Felsen Christus bist du sicher. Da mögen die Stürme kommen, sie hauen dich nicht um, weil der Fels bleibt. In 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und da macht man heute so sein Ding. Ach, ich heirate, wem es mir gefällt. Er oder sie ist hübsch und das heirate ich mal kurz. Man fragt nicht, ob die Menschen mit Jesus wandeln. Und dann wundert man sich plötzlich, dass es ganz schnell Probleme gibt. Einer möchte ständig unter Gottes Wort und den Herrn folgen und der andere sagt, ich nicht. Ja, und dann plötzlich zeigt sich ein anderes Gesicht. Die rosarote Brille der Verliebtheit kommt dann im Alltag langsam runter und dann sind wir enttäuscht, was da so alles schiefgegangen ist. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 7, 39, dass man im Herrn heiraten soll. Nur im Herrn muss es geschehen, zu heiraten. 1. Korinther 7, 39. Im Herrn. Und das ist das Fundament. Im Herrn. Liebe jungen Leute, deswegen wollte ich, dass ihr heute hier bleibt. Eines Tages, eure Eltern werden natürlich sich das ganz weit nach hinten schieben, kann ich auch verstehen, werdet ihr heiraten. Betet nicht erst in 10 Jahren, sondern betet jetzt schon. Herr Jesus, wenn du ein Junge bist, schenk mir die richtige Frau, die dich liebt und die du für mich bestimmt hast. Und ihr als Mädchen betet jetzt schon, Herr Jesus, schenke du mir eines Tages den Mann, der dich liebt. Wisst ihr, in jeder Ehe gibt es Probleme, aber wenn beide den Herrn Jesus lieben, dann kommt ihr durch. Dann kommt ihr durch. Ein Mann, der Jesus liebt, der trägt seine Frau auf Händen. Und eine Frau, die Jesus liebt, macht es den Mann leicht, eine Ehe zu leiten. Merkt ihr, es ist der Schlüssel Jesus. Der Schlüssel ist in Jesus. Für das Schließen einer Ehe ist die Zustimmung der Eltern notwendig. Also Zwangsehen kennt die Bibel nicht. 1. Mose 28, Vers 8, könnt ihr mal aufschlagen. 1. Mose 28, Vers 8. Und da steht, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak. Wem wollte er heiraten? Die Töchter Kanaans, die Jesus und Gott nicht kannten. Und Isaak sagte nicht, die kennen Gott nicht. Und Esau sagt, mir doch egal. Es gibt noch eine Stelle, die mich immer traurig macht, wenn ich sie lese. Dieser gesegnete Anfang eines Mannes. Simson, Richter Kapitel 14, ab Vers 2 und 3. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinen Vater und seine Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Die Philister waren immer die Feinde Israels und er war ein Israelit. Und welche Frau will er heiraten? Von den Feinden Gottes. Das heißt, er heiratet eine Ungläubige. Und dann hör mal, wie er sagt. Da sagte sein Vater zu ihm und seine Mutter, gibt es nicht unter den Töchtern deiner Brüder und zu meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst und zu nehme eine Frau von diesen Philistern? Simson sagte, Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Und das ist der Untergang. Nicht in Gottes Augen, in meinen Augen. Und wohin hat ihn das geführt? Seine Augen wurden ausgestochen. Simsons Augen wurden ausgestochen. Diese Augen, die sich so viel eingebildet haben, die wurden blind gemacht. Wisst ihr, wir sehen alle nicht gut. Und deswegen brauchen wir die Hilfe unseres Herrn. Ihr Väter und Mütter, wie oft betet ihr für eure Kinder, dass sie gläubige Ehepartner kriegen? Das ist wunderbar. Und lasst nicht nach. Lasst nicht nach. Lasst nicht nach, für sie zu beten. Ringt auf den Knien. Wir leben in einer Welt, in der es immer schwieriger wird. Der Gegenwind ist so groß. Alle machen, was sie wollen. Und alle haben dieses Motiv. Sie gefällt meinen Augen. Ja. Aber die Frage ist, gefällt sie auch Gott? Beide Partner müssen freiwillig wollen. Ne? 1. Mose steht das in Vers 24 bei der Rebekka. Da kommt der Knecht des Abrahams, der Elisia, und werbt um diese Rebekka. Und dann ist interessant, 1. Mose 24, die Verse 57, 58, da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Da riefen sie Rebekka zu ihnen und sagten, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. Und dann geh. Es ist also auch wichtig, dass man die Eltern mit im Boot hat. Und das wisst ihr selbst, wie viel Streit und Zank ist schon gekommen, weil man da so sein Ding gemacht hat. Wie viel Tränen sind geweint worden, weil man da nicht weise genug war, oder? Die Bibel gibt uns hier so klare Anweisungen, freiwillig. Gott allein weiß, wer der richtige Ehepartner für mich ist. Sprüche, Kapitel 19, Vers 14. Schlage ich uns mal auf. Da steht, Haus und Habe sind Erbteil der Väter. Von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Vom Herrn. Wir haben ja auch Brüder, die noch nicht verheiratet sind. Wartet, bis der Herr grünes Licht gibt. Der Herr wird dir als Mann oder dir als Frau den richtigen Partner geben. Er weiß genau, wer zu dir passt. Und bekomm keine Torschusspanik. Gott verrechnet sich zeitlich nie. Gott kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Verspätet sich nie, mach dir da keine Sorgen. Sprüche 31, Vers 10 bis 12. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Damaliger Zeit waren Korallen das Wertvollste. Weit über Korallen. Also hier sehen wir die Wertigkeit. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage deines Lebens. Liebe Frauen, das ist schon eine Anweisung. Wisst ihr, Gott sehnt sich danach, dass du glücklich bist in deiner Ehe. Genauso wie Jesus sich sehnt, dass die Gemeinde glücklich ist. Und eine Gemeinde, die Jesus liebt, die sehnt sich danach, dass Jesus glücklich ist. Und eine Ehe, die unter dem Segen steht, da wünsche ich der Ehemann für die Frau das Beste und die Frau für den Mann. So wie Gott Eva dem Adam zugeführt hat, das steht übrigens im 1. Mose 2, 22. Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Gott wurde aktiv. Und lieber Mensch, so wird Gott auch in dein Leben eingreifen. Er ist der, der aktiv wird. So wie er damals die Eva dem Adam zugeführt hat, so tut er es bis heute. Gott hat das Hauptinteresse daran, dass die Richtigen zusammenfinden. Vielleicht sind hier auch junge Leute dabei, die denken, ja, ich dachte schon, eventuell wäre das der richtige Ehemann oder die richtige Frau. Und dann ging es doch schief. Und du hast vielleicht gebetet, dann nimm es doch mal aus Gottes Hand, dass Gott dazwischen haut. Denn Gott möchte nicht, dass du in den Ruin reingehst. Danke Gott dafür, dass er auch Dinge in dein Leben mal verwehrt. Wir werden eines Tages in der Ewigkeit den Herrn ganz oft danken für Dinge, die er nicht zugelassen hat, die wir wollten, die wären aber unser Untergang. Wenn Gott immer das erhören würde, was wir beten, glaub es mir, da wären wir so manches Mal in der Sackgasse. Wir meinen Dinge zu sehen und Gott sagt, du bist kurzsichtig. Du siehst nicht, dass das, was du siehst, ein Meter weiter ist der Abgrund. Und den sehe ich, den siehst du nicht. Und deswegen werde ich dich diesen Weg nicht gehen lassen, weil ich dich liebe. Wenn Gott dir eine Tür zumacht und du machst sie mit Gewalt auf, dann gehst du immer in Dunkelheit. Wenn Gott dir eine Tür zumacht und du sie mit Gewalt öffnen willst, gehst du immer in die Dunkelheit, egal wer du bist, wie du heißt, wo du herkommst. Warte, bis Gott die Tür öffnet. Und jetzt kommt etwas, wenn Gott eine Tür öffnet, dann steht in Offenbarung, kann niemand sie schließen. Deswegen kannst du dich entspannt zurücklegen, wenn Gott einen Plan für dich hat und den hat er. In den seltensten Fällen bleibt ein Mensch Single. Es gibt Menschen, die sind bestimmt worden, Single zu bleiben. Wenn das so ist, sagt Paulus, dann ist das wunderbar. Diese Menschen können sich dann besonders dem Herrn hingeben. Aber in der Regel ist die Heirat das Modell, was Gott sich vorgestellt hat. Und wenn du Single bist und Gott dir die Kraft dazu gibst und dass du geführt ist, dann sagt Paulus, dann kannst du noch mehr den Herrn dienen. Und ich kenne ganz viele Leute, die nicht verheiratet sind und total glücklich sind, weil sie in Christus ihren Auftrag gefunden haben. Wisst ihr, Vater, jetzt kommt ein gewaltiger Satz, den musst du dir eigentlich aufschreiben. Vater und Mutter verlassen kann, wer sich auf Vater und Mutter verlassen konnte. Das ist ein Satz, ne? Vater und Mutter verlassen kann, wer sich auf Vater und Mutter verlassen konnte. Und da sind wir in unserer Pflicht als Eltern. Was haben wir unseren Kindern mitgegeben für die Ehe? Manche Eltern denken, naja, wenn ich meinem Sohn eine dicke Rolex gebe und noch ein cooles Auto und so, dann habe ich meine Pflicht getan. Materiell, schön, kauf dir 20 Rolex, wenn du das hast, mach's. Aber das ist nicht das Entscheidende. Was hast du ihm geistlich mitgegeben? Was hast du als Vater deinen Sohn zum Beispiel gezeigt, wie man sich in einer Ehe verhält? Das hat er bei dir gelesen. Wir Väter geben Unterricht, wie man Ehe führt. Die Kinder beobachten uns. Was hast du deinen Kindern mitgegeben? Was? dass man sich bei den kleinsten Dingen nur streitet, 3 Wochen nicht miteinander spricht, aber sonntags fromm unter der Bibel kommt und einen frommen Max macht, dann hast du gezeigt, dass man ein Heuchler ist. Oder hast du deinen Kindern gezeigt, wir können uns auch streiten, aber wir versöhnen uns auch. Und unsere Vergebung ist das Größte. Wir streiten uns auch, aber wir treffen uns unter dem Kreuz. Das ist das Größte, was du deinen Kindern zeigen kannst. Wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Aber wir gehen mit unseren Fehlern zum Kreuz. Was haben wir unseren Kindern auch mitgegeben von dem, wie wir unseren Wort halten? Ne? Ist ganz wichtig. Was hat mein Sohn von mir gelernt? Oder meine Tochter? Dass man Dinge sagt und sie nicht hält? Haben wir das mitgegeben, dass unsere Kinder sagen, ja, eine Ehe ist so, man redet viel, aber da passiert nichts? Oder merken die Kinder, dass das, was wir sagen, dass wir es auch umsetzen? Unseren Kindern gegenüber, aber auch in unserer Beziehung. Wenn ich meiner Frau was verspreche, wir gehen in die Stadt morgen und kaufen etwas. Und die Kinder kriegen das mit und ich gehe morgen und sage, oh, du, ich habe gerade eine SMS gekriegt, ich wollte jetzt doch angeln gehen. Und die Kinder sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er hat es doch Mama versprochen. Er geht angeln. Toller Christ. Ach, so ist man also als Christ. Man sagt immer Dinge und hält sie nicht. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Fromm schnacken und gottlos leben. Okay, so ist Ehe. Ja. Sollten wir nicht tun. Wir sollten auch unseren Kindern nicht irgendwas versprechen und dann immer ständig wortbrüchig werden. Da, morgen gehen wir schwimmen. Ja, ja. Und er wartet vielleicht schon ein Jahr. Je mehr wir unseren Kindern zeigen, dass wir auch zu unserem Wort stehen, dass wir auch wortbrüchig werden, aber dass wir Vergebung haben und dass wir uns bemühen. Wisst ihr, die Zeit geht so schnell weg. Wir haben alle nur ganz kurze Zeit, unsere Kinder, wo wir so richtig die Hand drauf halten können. Und dann, wenn sie geheiratet haben, dann sind sie eigentlich nicht mehr in unserem Bereich. Und was du was deine Kinder bei dir zu Hause gelernt haben, das wird ihr Leben prägen. Was haben wir dort gemacht? Und das stellt sich Gott so vor. Verantwortliche Elternschaft besteht darin, die Kinder zu befähigen, dass sie Vater und Mutter verlassen können. Und hier machen viele Eltern, klammern sich ohnmächtig an die Kinder und merken nicht, dass sie sie erdrücken. Wir müssen unsere Kinder auch loslassen können. Das ist nicht einfach. Aber es ist ihr Leben. Viele Eltern sind schuld, warum Ehen kaputt gehen. Für jede Kleinigkeit stecken sie sich dazwischen. Und anstatt die kleine, junge Ehe zu festigen, hauen sie noch rauf und mit dem Stock und sagen, ja, das ist aber auch ein Idiot. Wenn du willst, dass die Ehe deiner Kinder kaputt geht, mach weiter so. Es ist nicht das, was sich Gott vorstellt. Wo lernen Kinder Verlässlichkeit? An ihrem Vater und an ihrer Mutter. Du zeigst den Kindern, auf was kann man sich verlassen. Und das ist wichtig, dass wir unsere Kinder, wenn wir eine Ehe haben, auch mitnehmen. Dass sie merken, wir sind auch keine Überflieger. Wir haben auch ganz viele Fragezeichen in unserem Leben. Wir haben auch Krisen, Situationen, wo wir nicht wissen, was wir tun. Und was machen wir dann? Schimpfen wir wie die Welt, besaufen wir uns oder hauen dann ab und schlagen um uns, hauen noch irgendwas kaputt und verhalten uns wie Kinder? Oder merken sie, Moment mal, Mama und Tata, beide, die haben Probleme, die sie nicht lösen können, aber sie vertrauen Jesus. Das ist also die Lösung. Man hat als Christ Dinge in seinem Leben, die schwierig sind, aber man bleibt bei Jesus. Finanzielle Nöte, aber die bleiben bei Jesus. Streit, sie gehen zu Jesus. Merken wir, der Schlüssel ist immer wieder in unserem Herrn Jesus. Verlassen und sich im Leben zurechtfinden kann letztendlich nur, wer den himmlischen Vater gefunden, wer gelernt hat, sich auf ihn zu verlassen. Und jetzt passt mal gut auf. Die Brücke zum himmlischen Vater wird durch den irdischen Vater gebaut oder verbaut. So ist es die Hauptaufgabe von uns Eltern, unsere Kinder mündig zu machen, sie zum Verlassen fähig zu machen, sodass sie auf den Mund des Vaters und der Mutter verzichten können, weil sie den Mund Gottes kennengelernt haben. Was sind das für Aussagen? Das sind nicht meine, das ist Bruder Scheunemann. Unglaublich. Haben wir das unseren Kindern beigebracht? Das Wichtigste, auf was du hören musst, ist die Stimme Gottes. Wenn du mal bei mir nicht so genau hinhörst, ist nicht so schlimm, aber wenn Gott redet, dann musst du hören. Die Frage ist, haben die Kinder an uns gelernt, dass Gott zu uns redet? Wie oft sehen deine Kinder dich beten und in deiner Bibel lesen? Ist es so, dass für deine Kinder das selbstverständlich ist, dass du Umgang hast mit Gott? Gibst du das denen mit? Merken die Kinder, die Bibel ist der Schlüssel? Oder ist es so, dass deine Kinder, wenn sie dein Leben betrachten, dass sie sehen, Dada und Mama, die gucken unglaublich viel Fernsehen, aber in der Bibel habe ich sie noch nie lesen gesehen. Und die sagen zwar immer, dass Jesus der Wichtigste ist, aber ich sehe das nicht in ihrem Leben. Das ist so wichtig, dass unsere Kinder mündig werden. Sie müssen ihren Weg gehen, wisst ihr? Wir müssen sie begleiten, ohne sie zu erdrücken. Das machen viele Eltern. Das Letzte. Sie erdrücken die Kinder. Viele Väter haben ein Imageproblem. Sie haben gewisse Dinge nicht erreicht und dann wollen sie, dass ihr Sohn das macht. Sie konnten manches nicht schaffen, jetzt muss ihr Sohn der große Macher sein. Und dann lasten sie das ganze Paket auf ihren Sohn ab und der macht das irgendwann und dann wundern sie sich, dass er irgendwann ausbricht, Drogen nimmt und verrückt wird und sie sagen, was habe ich nur verkehrt gemacht? Was du verkehrt gemacht hast? Du hast deinen Sohn geistlich umgebracht. Was lernt der Sohn von mir als Vater? Baue ich meinen Sohn auf? Bin ich ein Mutmacher? Glaube ich an meinen Sohn? Sage ich, mit Jesus wirst du alles schaffen? Wie gehe ich mit meinem Sohn um, wenn er mal verzweifelt ist? Wenn er Fehler macht? Erschlage ich ihn dann oder sage ich, du, Dada, das ist mir auch alles passiert. Und Jesus hat mir immer wieder die Hand gereicht. Das nächste Mal schaffst du das. Du wirst es schaffen. Du wirst nie untergehen. Du wirst immer auf der Seite des Siegers sein mit Christus. Und meine Tochter genauso. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Lieber keine Ehe als eine Ehe, in der man nicht weiß, dass sie von Gott zusammengeführt worden ist. Gott hat nicht erlaubt, mit der Ehe herum zu experimentieren. Das tut man heute. Dazu ist die Ehe zu kostbar und die Wunden einer zerstörten Ehe gehen zu tief. Jede zerstörte Ehe hinterlässt unglaublich seelische Wunden. Ich mache viel Seelsorge. Ich habe viele Leute in der Seelsorge schon gehabt, die zu mir gesagt haben, hätte ich doch auf Jesus gehört. Ich habe noch nicht einen gehabt, der gemacht hat, ich habe auf Jesus gehört und das habe ich fürchterlich bereut. Habe ich noch nicht einen in der Seelsorge gehabt, aber hunderte von Menschen, die vor dem Angesicht Gottes bekannt haben, Herr, ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe alles kaputt gemacht. Das Gute ist, dass wenn ehrlich und aufrichtig Buße getan wird, dann darf man auch da neu anfangen. Gott ist ein Gott, der uns auffängt, der uns auch Vergebung zuspricht. Aber nicht, dass wir es jetzt missverstehen und sagen, naja gut, wenn Gott Gnade ist, dann setze ich mal 10 Ehen gegen die Wand. Wer so redet, hat Gott nicht kennengelernt. Der ist sein eigener Gott. Wenn ich einmal verstanden habe, wie heilig und wichtig Gott die Ehe ist, dann möchte ich in aller Demut und Ehrfurcht mir von ihm die Hilfe holen. Wisst ihr, was unser Problem ist als Männer und auch das Problem der Frauen? Wir gehen mit unserem Problem nicht zum Herrn Jesus. Wir wollen unseren Mann oder umgekehrt die Frau verändern. Und dadurch entstehen die meisten Eheprobleme. Und dann ärgern wir uns. Wisst ihr, wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Wir können auch Zinti sein, trotzdem sind wir unterschiedlich. Ein Mann denkt anders als eine Frau. Das ist auch gut so. Wie sollte die Frau denn meine Hilfe sein, wenn sie genauso ist wie ich? Dann brauche ich sie nicht. Sondern es ist genau das. Meine Frau kann Dinge, die ich nicht kann. Und ich habe irgendwann erkannt, dass es gut ist. Am Anfang wollte ich das auch ändern, bis ich dachte, das ist ja verrückt. Nein, sie muss so sein, weil so wie sie ist, so ist sie mir eine Hilfe. Und einiges kann ich besser als sie. Und das hat sie dann auch irgendwann erkannt, dass es besser ist, dass ich das mache. Und so müssen wir lernen, den anderen stehen zu lassen und zu sagen, Herr, es ist dein Eigentum. Und du kannst meine Frau helfen, ihren Plan zu erfüllen, und du musst mir helfen. Wer ist denn der Erfinder der Ehe? Gott. Das heißt, ich gehe zu ihm, der die Ahnung hat. Ich sage, Herr, ich weiß momentan in meiner Ehe nicht, wohin. Wisst ihr, wo ganz viele Schwierigkeiten sind in der Ehe? Meister Streit, Kommunikation. Wir reden zwar, wir reden aneinander vorbei. Wisst ihr, wir müssen wieder lernen, richtig zuzuhören, auch wenn der andere redet. Manchmal glauben wir haben mit unserer, wir als Männer, reden wir mit unserer Frau, jetzt hat sie es verstanden. Aber wir haben überhaupt nicht gefragt, erzähl mir mal, was habe ich eben gesagt? Hast du das schon mal gemacht? Nee, ne? Lies die Leviten, so und so und so und so ist das. Und die Frau, weil sie weiß, wenn ich jetzt noch einen Ton sage, kriege ich einen auf den Kopf. Ist alles gut? Jo. Und ich gehe raus und ich habe aber nicht verstanden, was sie überhaupt will. Die Frau nimmst du nicht mit. Und irgendwann wirst du deine Frau immer weniger mitnehmen. Und ihr lebt zwar in einer Ehe, aber deine Frau ist schon 7 Kilometer weg. Und oft kommt dann eine ganz große Krise und dann denkt man, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Über Jahre warst du taubstumm und blind für die Bedürfnisse und für die Angelegenheiten deines Ehepartners. Und da musst du dich nicht wundern, dass du sie irgendwann auf dem Weg verlierst. Und das haben viele gemacht. Es muss eine gewisse Selbstständigkeit vorhanden sein, ehe man eine Heirat beginnt. Das ist so wichtig. Das macht man heute auch nicht mehr. Ich sage euch gleich die Gründe. Sprüche 24, Vers 17. Ein unglaublich weiser Rat von Salomo. Einer der wichtigsten Dinge. Sprüche 24, 27. Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld. Danach magst du dann dein Haus bauen. Was will er damit sagen? Du musst erstmal als Mensch Verantwortung für dich übernehmen. Und wenn du selbst klarkommst und auch im Geschäft oder auf deiner Arbeit dein Geld verdienst, dann kannst du eine Ehe gründen. Weißt du, was die jungen Leute heute, die sind nicht imstande, sich eine Cola zu kaufen, wollen aber heiraten, haben verrückte Vorstellungen, wollen Autos fahren und große Uhren haben und sind nicht imstande, sich selbst zu ernähren. Und dann kommt noch eine Frau dazu und wenn Gott schenkt Respekt, sagen später mal Nachwuchs, ja und was dann? Und deswegen sagt die Bibel, mach das nicht. Du musst erstmal selbst in dein Leben stehen. Und wisst ihr, warum die meisten jungen Ehepaare sich scheiden? Hier. Und die meisten heiraten nur hier. Da ist nicht Jesus da. Manche denken, oh, der hat einen reichen Vater, der bezahlt alles, dann führe ich ein schönes Luxusleben. Liebe. Ganz viele heiraten, die ich kenne, da ist Liebe so weit entfernt wie der Nord von Südpol. Das ist die Liebe. Und plötzlich geht es dem Vater schlecht, der hat auch Schulden. Und dann kann man eben halt nicht 7-mal am Tag essen gehen und kann sich nicht die neuesten Escada-Kleider kaufen. Und dann ist man enttäuscht und dann geht man auseinander. Deswegen ist es so wichtig, du musst selbst mit deinem Leben klarkommen. Wenn du in eine Ehe reingehst, dann kommen zwei Sünder aufeinander zu. Also du hast ja schon mit dir genug zu tun. Ein Sünder langt ja schon. In einer Ehe sind zwei Sünder. Das heißt, wenn du es nicht gelernt hast, mit deinem Leben geordnet vor dem Herrn zu leben, wie willst du das denn entschaffen, wenn noch dein Ehepartner dazu kommt? Dann kommen ja noch mehr Sorgen da auf dich zu. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine gewisse geistliche Reife auch hat, wenn man heiratet. Und wenn du merkst, du kannst mit Gottes Hilfe in dein Leben Fuß fassen, dann bist du erst fähig, auch einen anderen noch mitzutragen. Aber wenn du das selbst nicht gelernt hast, dann sage ich dir, ist deine Ehe auf sehr wackeligen Beinen gebaut. Über ihre Ehe haben die Eheleute selbst zu bestimmen. So will Gott es. Das Haupt der jungen Frau, jetzt pass gut auf, das Haupt der jungen Frau ist nicht ihre Mutter und ihre Schwiegermutter, sondern ihr Mann. Zur Verantwortung der Eltern gehört es, für ihre Kinder zu beten und ihnen rechte Ratgeber zu sein. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem Menschen sich so oft versündigen, weil sie sich hineinmischen in die Ehen. Wir sollen Ratgeber sein. Ratgeber ja, aber nicht Diktatoren. Und ich kenne viele Männer, die behandelt ihren Schwiegersohn nicht gut. Du bist schön dumm, wenn du das als Mann tust. Wenn er deine Prinzessin hat und du behandelst ihn dumm, dann schneidest du dich ins eigene Fleisch. Nicht, dass man falsche Dinge mitnimmt jetzt. Ne? Wir müssen ihn auch korrigieren, wenn er sich falsch verhält. Aber behandle ihn wie dein Sohn. Behandle ihn liebevoll. Und er wird deine Tochter liebevoll behandeln. Das ist so. Das ist ein Geheimnis. Und umgekehrt übrigens auch. Und wir können ganz viel Einfluss nehmen auf die Probleme der jungen Ehen. Ich bin nun auch seit kurzer Zeit auch, habe ich einen Schwiegersohn. Und es geht nicht immer alles glatt, bei mir auch nicht. Aber die Frage ist, wie rede ich denn mit ihm? Wie gebe ich mich mit ihm ab? Merkt er, dass ich ihn liebe? Und merkt er, wenn ich ihn korrigiere, dass ich aus Liebe das tue? Und mache ich das in einer Art nicht von oben herab, sondern in Liebe? Ich glaube, das ist so wichtig. Ich bin Gott auch dankbar. Ich bin ja nun jetzt mit Gottes Hilfe nächstes Jahr selber in Hochzeit. Mein Schwiegervater sitzt hier. Und ich bin Gott dankbar, dass ich so einen Schwiegervater haben darf, der mich begleitet. Der ist für mich da, der hat immer ein Ohr für mich. Ich kann mit ihm über alles reden. Und ich habe mir auch schon manches Mal einen Rat von ihm geholt, wo ich nicht mehr weiter wusste. Aber mein Schwiegervater hat mich auch nie irgendwo bevormundet, in dem Sinne. Er hat mir aus seinen Lebenserfahrungen Ratschläge gegeben. Und ich habe gemerkt, es ist gut, wenn ich auf ihn höre, weil meistens hat er recht. Eigentlich bis jetzt, in all dem, was ich gefragt habe, hat er eigentlich immer recht gehabt. Und das ist gut. Meine Schwiegermutter hat sich in den ganzen 24 Jahren nie in unsere Ehe eingemischt. Negativ, nur positiv. Das kann ich wirklich so sagen. Es gibt ja manche Schwiegersöhne, wenn die Schwiegermutter sehen, dann ist der Blutdruck auf 200. Bei mir auch, aber vor Freude. Ich möchte nie eine andere Schwiegermutter auf dieser Welt haben. Und auch keinen Schwiegervater. Ich bin sehr glücklich. Das ist ein Geschenk des Himmels. Und wir müssen daran arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns das bewusst werden. Das ist ganz wichtig, was wir sehen. Das Zweite ist das Anhangen. Er wird seiner Frau anhangen. Das ist der persönliche Bereich. Die beiden gehören zusammen. Um Verzeihung bitten und vergeben können, erhält die Liebe frisch und bewahrt sie vorm Erkalten. Und das müssen wir wissen in unserer Ehe. Wir sind keine vollkommenen Menschen. Ich möchte auch nicht sündigen, aber ich sündige leider jeden Tag. Ich brauche jeden Tag die Gnade unseres Herrn. Und deswegen bete ich jeden Tag. Und deswegen lese ich jeden Tag die Bibel. Warum? Weil ich Jesus brauche. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Zurechtweisung. Ich brauche Mut. Wisst ihr, wir reden als Männer nicht darin, aber wie oft sind wir mutlos, oder? Wie oft sind wir in Situationen, das geben wir denn nicht zu für unsere Kinder und unsere Frauen, dann hören wir was und sagen, tja, ich weiß auch nichts. Sind wir manchmal hilflos wie ein kleines Kind, egal ob du 40, 50, 60 oder 70 bist. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das hat mir als Mann geholfen, dass man sich als Mann vor dem Herrn Jesus völlig hingeben darf und sagen darf, Herr, ich weiß nichts mehr. Ich bin jetzt gerade völlig verzweifelt. Und Jesus sagt, das weiß ich. Und ich sehe auch nichts mehr. Und der Herr sagt, das weiß ich auch. Und ich habe keinen Plan. Und sagt der Herr auch, das weiß ich auch. Aber ich habe einen Plan. Und du gehörst mir. Und wir beide gehen durchs Leben. Und in deiner Ehe, in all deiner Schwachheit, möchtest du, dass ich in der Mitte bin. Und deswegen werde ich für dich kämpfen. Sei nur nicht so stolz und gib zu, dass du alles im Griff hast. Wenn du demütig, ehrlich sagst, Herr, ich weiß ja nicht weiter, dann nehme ich meine starke Hand und dann gehe ich mit dir durch die tiefsten Tiefen und du wirst gesegnet und begleitet sein. Das heißt nicht, dass es alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber an der Hand Jesu. Echte Liebe ermöglicht das Anhängen. Sieh mal, in diesem Hohelied der Liebe, das ist ja eine unglaublich schöne Sache, die dort der Salomo schreibt in Kapitel 8, Vers 6, Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahwes. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwimmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Wisst ihr, mein Wunsch war immer, Herr, egal ob das Portemonnaie immer gefüllt ist oder nicht, das ist nicht das Wichtigste. Ich freue mich, wenn es gefüllt ist, aber wenn es nicht gefüllt ist, komm, hilfst du mir auch. Aber dass die Liebe da ist. Wisst ihr, manche Kinder, die sind deswegen früh aus dem Haus ausgezogen, weil das Zuhause die Hölle war. Ich glaube, dass viele Kinder viel zu früh geheiratet haben und der Grund und die Schuld war die Hölle zu Hause. Welche Atmosphäre schaffst du als Mann und du als Frau für eure Kinder? Ich bin Gott dankbar, dass Gott uns Humor geschenkt hat. Es gibt ja manche Menschen, die haben keinen Humor, die lachen nie. Wir lachen sehr viel zu Hause. Wir lachen vielleicht manchmal zu viel, dass ich manchmal Buße tun muss, aber wir lachen sehr viel. Und ich möchte, dass meine Kinder, die sollen sich wohlfühlen. Das ist alles ihrs. Ich bin nur der Begleiter ein Stück weit und irgendwann nimmt der Herr mich von dieser Erde, wie er dich auch wegnimmt und dann mache ich mir keine Sorgen, dann werden sie weiterleben. Warum? Weil ich weiß, dass Jesus da ist. Und deswegen möchte ich sie ganz früh und intensiv an diese Hand Jesu binden, weil ich weiß, ich muss eines Tages gehen, aber du nicht, Herr. Du bleibst bei ihnen. Und weißt du, was das Schöne ist? Das kennt ihr doch auch. Hast du kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir sind doch oft hilflos, wenn unsere Kinder größer werden. Mein Junge lacht mich manchmal mal aus. Dada, du nervst langsam so ein bisschen. Ne? Ruhst du an und ich komme doch gleich. Warum? Weil wir uns Sorgen machen. Wenn sie jetzt da sind, kommen da irgendwelche Leute, haben sie Stress oder weißt du? So. Und ich habe gelernt, der Einzige, der mir Ruhe geben kann, ist Jesus. Und jetzt merkt euch das, was ich euch sage. Jesus ist mein verlängerter Arm für meine Kinder. Ich sage, Herr, ich kann jetzt nicht mitgehen, aber deine Hand leg auf ihn. Halte du fest. Halte du alles fern, was böse ist und halte du ihn fest. Und dann darf man zur Ruhe kommen. Manchmal zumindest. Manchmal komme ich auch nicht zur Ruhe. Dann habe ich erst die Ruhe, das wisst ihr bestimmt auch als Eltern, wenn das Schloss vorne angeht. Wenn das Schloss angeht, dann kriege ich plötzlich einen tiefen Schlaf. Wunderbar ist da. Ja, ich kenne das. Aber das ist etwas, was wir auch lernen dürfen. Anhangen ist ein Lernprozess. Wollen wir, dass der andere sich ändert, müssen wir ihn zunächst annehmen. Es geht um das Akzeptieren, nicht um das Kritisieren. Meinungsverschiedenheiten gehören zur Ehe wie das Wasser in die Suppe. Wenn das Gespräch in der Ehe stirbt, wird die Ehe leer. Dann stirbt auch die Liebe. Wir müssen aussprechen, was uns verletzt hat. Das ist so wichtig. Ich habe schon mal von den Leuten gehört, die mir erzählt haben, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und wir haben uns noch nie gestritten. Ich sage ganz ehrlich, dann weiß ich schon, Heuchler. Oder die kann ja nicht ehrlich miteinander sein. Oder das sind Marionetten. Aber wenn du eine ehrliche Persönlichkeit bist, dann hast du doch eine andere Meinung in manchen Sachen. Also meine Frau fragt mich manchmal, wie findest du das Kleid? Das finde ich super, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, warum fragst du mich denn? Also, wisst ihr? Aber das ist doch auch etwas Schönes, oder? Wenn das alles immer nur glatt gehen würde. Ich finde das einfach schön, dass wir uns auch so annehmen dürfen. Und wisst ihr, was wichtig ist? Dass wir unsere Kinder und auch in einer Ehe den Ehepartner, den Herrn hingeben. Dass wir sagen, Herr Jesus, die Hauptverantwortung trägst du. Du kannst meinen Mann oder meine Frau, du kannst ändern. Und du musst bei mir anfangen. Ich muss auch verändert werden. Das ist ja oft so, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, meine Frau, so eine kleine Zicke. Die ist immer so und so und so und so und so. Und der Herr steht daneben und sagt, ja, das mag sein. Und du? Ja, ich nicht. Ehrlich nicht? Wisst ihr, da gehören ja immer zwei, auch zum Streiten, ne? Gehören immer zwei. Und das vorletzte, liebende Leben von der Vergebung, ist ein wichtiger Satz. Und da meinte ich auch wirklich vergeben. Ja, und halt auch durch in Krisen. Wenn du einmal Ja gesagt hast, dann bleib treu. Und nicht bei der ersten Krise oder bei den ersten Schwierigkeiten, dann hauen manche Frauen oder manche Männer gleich ab und schmeißen alles hin. Das ist nicht richtig. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, in guten, da sehe ich sie, Halleluja. Aber was ist in den schlechten? Da wollen sie sich gegenseitig den Kopf abhauen. Und nein, das gehört auch dazu. Aber ich verstehe, wenn Jesus nicht im Zentrum ist, wie willst du denn da durch die schlechten Zeiten gehen? Geht nicht. Und deswegen ist Jesus der Schlüssel. Liebende leben von der gegenseitigen Annahme. Gott nimmt dich doch auch an. Wenn du kurz davor bist, deine Frau wieder zu kritisieren, dann bleib mal ganz kurz still, atme mal dreimal tief durch und überleg, wie nimmt Jesus dich an? Was meinst du, wenn Jesus mit seinen heiligen Augen mal dir sagen würde, was der alles in dein Leben sieht? Oh, dann gute Nacht. Und nimmt dich trotzdem an, oder? Und er liebt dich. Und er geht mit dir durchs Leben. Und das musst du auch lernen. Und da dürfen wir beten, sagen, Herr, da habe ich Nachholbedarf. Ich bin oft leider so ein Egoist, dass ich nur meine Sicht sehe. Da neige ich zu, da musst du mich verändern. Nicht nur meinen Ehepartner, du musst mich verändern. Heinrich Kemmler hat gesagt, wenn du dein Umfeld ändern willst, dann musst du bei dir anfangen. Und da hat er recht. Ja. Und dann wirklich dieses Zusammensein in der Heiligung und in der Treue, in der Reinheit. Und vieles, sage ich euch ganz offen, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, auch gerade in der Ehe. Leute, das ist, ich wollte schon sagen, das Verfluchte, aber es ist ja auch einiges an Segen dabei, aber vieles ist nicht im Segen, das Internet. Das hat viele Ehen zerstört und kaputt gemacht. Seid da auf der Hut, das kann ich euch nur sagen, seid da auf der Hut. Seid da wirklich auf der Hut. Der Teufel hat sehr viele Tricks, ist sehr hinterlistig und raffiniert. Er hat ein Ziel. Er möchte deine Ehe zerstören. Du musst immer wissen, dass der Satan einen riesen Hass hat auf das, was Gott liebt. Und Gott liebt die Ehe über alles. Und jede Ehe, die zerbricht, da reibt der Teufel sich die Hände und macht einen Freudentanz. Und das sollten wir beten. Wir sollten uns auch Zeit nehmen, wir auch als Brüder und Schwestern, für unsere zukünftigen Leute, die die Ehe noch vor sich haben. Wir sollten beten und wir sollten unsere Hilfe angehen, dass die jungen Männer wissen, ihr könnt zu uns kommen. Wir sind immer für euch da. Wenn ihr Fragen habt, Probleme, und dass wir sie vielleicht auch so ein gutes Buch wie das von dem Bruder Scheunemann geben, damit Menschen merken, wie stellt Gott sich Ehe vor. Das ist so wichtig. Möge Gott uns helfen, uns allen helfen, eine biblische Ehe zu führen. Das Gute zum Schluss, wenn ihr festgestellt habt, oh, da ist aber einiges schiefgelaufen bei mir auch. Wo gehen wir damit hin? Zum Kreuz. Amen.